herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte.
Der Podcast, in dem wir über ganz viele verschiedene Themen sprechen, die uns so bewegen. Und unsere Erfahrungen und Tipps zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit oder auch Achtsamkeit geben.
Oder auch Beziehungstipps in dieser Folge.
Genau.
Naja, Tipps, also, ja. Mhm.
Ja, wir hatten es schon angeteasert und es wurde auch schon gefragt, wann kommt denn jetzt eure Folge zum Thema offene Beziehung? Und ja, es ist heute soweit. Aber vorher müsst ihr euch jetzt nochmal geduldigen, weil Nadine und ich beide auch noch Süßigkeiten andere dabei haben.
Ja.
Und wir müssen uns darüber austauschen. Also deswegen haben wir ja den Podcast
gemacht. Wir haben uns auch schon so lange jetzt nicht gesehen gefühlt.
Ja. Da müsst ihr jetzt noch durch. Wir haben auch schon gesagt, wahrscheinlich wird es einen zweiten Teil zu dem Thema geben, weil es einfach viel zu viel
gibt ist für eine Feedback. Folge. Gibt uns Feedback. Und wenn ihr uns Feedback gebt, dann können wir mal schauen, wie ihr das so annimmt, das Thema. Und könnt uns auch immer gerne schreiben, vielleicht noch weitere Fragen schreiben, die jetzt vielleicht in dieser Folge noch auftauchen.
Genau.
Und dann werden wir bald demnächst dranhängen, würde ich sagen. Also ich schätze mal nicht, dass wir das heute alles durchkriegen.
Glaube ich auch nicht.
Ja. Außerdem ist es ja auch ein Thema, es geht ja um offene Beziehungen, haben wir schon gesagt, ja, ne?
Ja, also offene Beziehung.
Sorry.
Nicht Monogamie.
Und genau, das ist ja ein Thema, was immer noch präsent ist, was Verena ja aktuell führt, eine offene Beziehung. Und die endet ja nicht mit dieser Folge, sondern die geht ja weiter. Und vielleicht kommen ja im Laufe der Zeit auch neue Erkenntnisse, neue Sachen, neue Dinge, die man besprechen möchte. Und deswegen wird das etwas sein, was immer da ist. Und da könnt ihr euch uns jederzeit auch gerne was zu schreiben.
Genau.
Verena, ich möchte dir aber direkt erstmal sagen, wie mein Tag gestartet ist, weil heute ist ein Tag, wo ich so dachte, ich gehe einfach direkt wieder ins Bett, mache die Decke über den Kopf und stehe nicht mehr auf.
Leg los.
Ich wollte gestern Abend einen Flug nach Dublin buchen, weil eine Freundin dort derzeit wohnt und lebt und ich wollte sie gerne besuchen. Und wenn man Flüge bucht, dann ist es ganz oft das Ding, dass man das mit einer Kreditkarte machen muss. Und ich habe auch eine. Nur habe ich während des Buchens gemerkt, oh, die ist ja abgelaufen. Das ist ja komisch. Warum habe ich denn noch keine neue? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe nicht danach gesucht. Und ich habe irgendwie dann heute Morgen direkt die Bank angerufen. Und da meinte die Mitarbeiterin, müsste eigentlich, also wurde verschickt auf jeden Fall, auch an die richtige Adresse und eigentlich müsste sie da sein. Und genau, deswegen dachte ich, okay, schau noch mal. Weil ich dachte, sie hätten das irgendwie nicht verschickt so.
Ja, ich muss gerade darüber nachdenken, weil ich dann auch gerade so dachte, Flüge buchen und Kreditkarte und sowas, das sind für mich so, für andere ist wahrscheinlich so, ja, ein Flug buchen ist halt wie ein Zug buchen und für mich ist es so.
Ich finde das auch richtig krass.
Gar
ich bin
keine
auch nicht
Ahnung.
So oft geflogen. Genau.
Ich habe auch noch nie selber einen Flug gebucht. Das letzte Mal, als wir
ich auch nicht.
Geflogen sind, war das, glaube ich, auch mein Freund, der das gemacht hat. Und der hat das auf jeden Fall ohne Kreditkarte gemacht, weil wir nämlich beide keine Kreditkarte haben.
Das ist ja interessant.
Solche Nichtreisenden sind wir.
Aber ich kenne mich da auch überhaupt nicht mit aus. Es war richtig nervig. Und dann dachte ich, okay, dann muss ja die Karte irgendwo sein. Aber ich dachte, ich kann mich nicht daran erinnern, diese Karte bekommen zu haben. Und warum habe ich die denn dann nicht im Portemonnaie? Und ich habe da ein bisschen gesucht und irgendwie dachte ich, oh, das nervt mich jetzt. Und wenn die Karte jetzt nicht rechtzeitig kommt und das dauert ja noch länger, ich bestell direkt eine neue. Dann rufe ich da an und sage, ja, hier, ich finde die aber nicht. Und die sagen auch schon, ja, das ist ja komisch, dass die nicht angekommen ist. Und dann meinten, ja gut, dann müssen wir die jetzt sperren und dann kriegen sie eine neue. Aber es dauert halt 7 bis 10 Werktage, bis die da ist. Ja, ja, machen sie das mal. Und ich dachte noch so, irgendwie dachte ich, sperren? Nee, eigentlich will ich nicht, dass die gesperrt wird, weil was ist, wenn ich die jetzt noch finde? Und ich habe sie, aber ich habe es nicht gesagt in dem Moment, weil ich irgendwie so dachte, naja, mach mal, mach mal. Ich leg auf, greife in diesen blöden Papierstapel, der neben mir schüttel ein bisschen die Blätter, weil ich so dachte, da müsste irgendwas Hartes dann drin sein. Und zack, habe ich sie gefunden.
Nein.
Ich rufe dann direkt wieder die Bank an und meinte, ja, super unangenehm. Ich habe gerade vor 5 Minuten hier angerufen. Das ist eine Zentrale. Das heißt, ich hatte jedes Mal eine andere Person am Telefon.
Ja.
Und da habe ich da angerufen mit, ja, super unangenehm. Ich habe gerade meine Karte sperren lassen. Ich würde es gerne nicht machen oder entsperren. Geht das noch? Und dann meinte die Mitarbeiterin, also ich sehe das hier noch nicht, dass die Karte gesperrt ist. Und dann dachte ich, ja, okay, super, super, es ist noch nicht passiert. Und dann musste sie aber irgendwie ihre Mitarbeiterin oder ihre Kollegin fragen und meinte, ja, ich melde mich gleich nochmal bei Ihnen. Dann hatte ich mein Handy auf Flugmodus, das heißt, ich habe diesen Anruf nicht reinbekommen, habe nur gesehen, ja, verpasster Anruf, ruf da wieder an, gehe wieder in die Zentrale, habe wieder eine andere Person
am
Telefon. Und dann meinte sie nur, ja, hier ist auch eine Info für Sie hinterlegt. Ja, die Karte wurde gesperrt. Wir können sie halt nicht entsperren. Bei Kreditkarten geht das anscheinend nicht. Das heißt, Sie müssen jetzt diese 10 Tage warten, bis die Karte da ist. Das heißt, ich kann diesen Flug jetzt 10 Tage nicht buchen.
Aber könntest du nicht auch woanders einen Flug buchen, wo man keine Kreditkarte braucht? Weil, wie gesagt, Timo hat den Flug ohne Kreditkarte gebucht.
Oh, das regt mich so hart auf. Ich war richtig genervt von mir selbst. Ich war so wütend. Und dann ist mir das mit den Skillketten wieder eingefallen, was wir letzte Folge ja schon besprochen haben. Mhm. Dass wenn man super gestresst ist und ich war so sauer auf mich. Ich hatte richtig Bock, in so einen Boxsack zu boxen. So, ich war so richtig so, wie doof bist
wie
du eigentlich?
Wie gerne hätte ich einen Boxsack zu Hause. Oh, Alter, das würde dir so gut tun.
Und dann habe ich einen Center-Shock gegessen. Und das hat überraschend gut funktioniert, obwohl ich dachte noch so, hä, so sauer ist der ja gar nicht. Und aber irgendwie hat das schon gereicht, um mich irgendwie wieder runterzufahren, weil ich so dachte, Leben passiert und jetzt habe ich eine Story für den Podcast, ist alles in Ordnung, ich kann es verwenden, ist in Ordnung. Ja, aber sehr nervig.
Aber dein Freund hat keine Kreditkarte?
Ja, das wäre jetzt das nächste Thema, dass er das vielleicht erstmal
auslegt
und so. Aber irgendwie dachte ich mir noch. Und ich kann es eh erst morgen. Also heute hatte ich
heute
keine
Morgen
Zeit.
Ist dir das passiert?
Ja.
Ja. Okay, das
ist
scheiße.
Das regt mich so auf, weißt du, genau in dem Moment. Ich hatte es noch im Gefühl. Nadine, guck doch nochmal in diesen Stapel rein. Das sagt, dass sie es nicht sperren soll. Sagt, ja, nee, lassen Sie mal. Bestellen Sie nur die Karte und ne? Und dann.
Dann nimmst du aber jetzt ein Learning raus. Also ich kenne das von mir auch, dass du in Zukunft, also das nächste Mal wieder dich daran erinnerst und denkst, du hast das Bauchgefühl, du hast es das letzte Mal nicht gemacht, du sagst das jetzt.
Ja. Bin ich sauer auf mich selbst. Ach, ich bin so. Okay. Aber
es hat dich ja jetzt nichts gekostet, oder?
Nee, es kostet. Im Gegenteil, im Endeffekt ist es sogar günstiger, weil jetzt habe ich 2 Karten und die haben mir eine Debitkarte, das heißt, es ist also 2 Kartensysteme sozusagen in einer Karte und dann brauche ich nur eine Karte und diese Kreditkarte kann ich dann auch löschen, kündigen. Das habe ich jetzt auch gemacht. So.
Ich habe ja meine Bank gewechselt und das ist ja eine Debitkarte, keine Ahnung.
Ja.
Ich habe aber noch gar nicht richtig verstanden. Also es ist ja so eine Art Kreditkarte, aber irgendwie auch nicht so eine richtige Kreditkarte.
Ja, sie funktioniert anders, aber sie hat die gleichen Funktionen.
Aber nicht ganz genau gleich, oder?
Also so wie ich es verstanden habe, ich habe mich auch erst reinlegen müssen.
Ich glaube, vielleicht ist auch der Unterschied, dass ich da halt kein, also Kreditkarte sagt es ja schon am Wort an sich, dass man da halt auch Schulden drauf machen kann.
Genau.
Kredit aufnehmen. Das geht bei der Karte, die ich habe, nicht.
Das könntest du auch freischalten, glaube ich. So ja, diese, wie heißt es?
Stimmt, habe ich heute gelesen, dass ich das freischalten könnte. Aber das ist was, das will ich gar nicht haben.
Genau.
Ich will diese Funktion gar nicht.
Und eine Debitkarte belastet deine Karte halt direkt, wie bei einer EC-Karte. Das heißt, du kaufst etwas und es wird direkt vermerkt und runtergebucht.
Und bei einer
ich habe eine andere Kreditkarte, eine Prepaid-Kreditkarte. Die muss man erstmal aufladen und dann kannst du auch nur das Geld verbrauchen, was da drauf ist.
Mhm.
Und bei einer klassischen Kreditkarte ist es eben so, dass die sammeln quasi all deine Ausgaben im Monat und dann gibt es am Ende des Monats oder am Anfang, keine Ahnung, irgendwann eine Rechnung. Also dann wird abgebucht von deinem Girokonto der Betrag. Und das finde ich total gruselig. Das habe ich noch nie verstanden, warum Leute das gerne machen.
Ich verstehe dieses System nicht.
Du kannst halt krass gut Geld ausgeben und dann hast du halt Kreditschulden und was auch immer.
Ja, aber dann hast du ja gar keinen Überblick. So.
Das denke ich auch immer.
Hä?
Das verstehe ich auch nicht. Nee.
Aber das wird im Ausland, in anderen Ländern viel so genutzt, ne?
Keine Ahnung, anscheinend. Ja, aber diese Debitkarte
sind
ja auch
gut. Also das ist doch auch dann gut. Egal. Wollten wir nicht auch nochmal eine Finanzfolge machen?
Ja, wir können irgendwann eine kleine Mini-Einstiegsfinanzfolge machen für Leute, die blutige Anfänger sind und noch gar
so
keinen.
So wie ich.
Das stimmt nicht, glaube ich.
Wobei, ich habe jetzt meine Bank gewechselt. Das ist schon mal was.
Und da muss man sich schon mal erstmal kurz auseinandersetzen.
Das stimmt. Naja, mein Recherchetunnel-System hat sich dann schon aktiviert dabei. Ja, egal, anderes Thema.
So, genau. Wir wollten heute über offene Beziehung reden. So, Verena, jetzt nochmal, was hattest du denn nochmal? Was wolltest du mir noch erzählen?
Okay, ich versuche das hier schnell durchzurushen. Mhm. Also einmal wollte ich einmal kurz erzählen, weil davon habe ich dir, glaube ich, eh auch noch gar nicht erzählt. Ich war ja mit meinen Schwestern letztens auf dem Harry Potter Orchester.
Mhm.
Und das war richtig cool. Ich hatte auch, der erste Song war halt dieser typische Harry Potter Start-Theme. Ja. Oh, ich hatte Gänsehaut den ganzen Song durch. Das war so schön. Und wir haben uns da auch schon länger halt drauf gefreut und ich fand das halt auch so cool, das mit denen zu zelebrieren, weil wir ja auch manchmal solche Filmtage machen, wo wir dann mehrere Teile durchsuchten und Harry Potter haben wir auch innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, geguckt. Also wir haben uns...
Alle Teile, ne?
Ja. Mhm. Also wir haben uns auch Zeit gelassen, weil wir zwischendurch auch nochmal eine Runde laufen, also rausgegangen sind, frische Luft geschnappt, weil sonst hätte ich das nicht durchgehalten. Aber wir haben es halt auch so richtig mit passendem Essen zelebriert, wer bringt was mit und vorbereiten und gemeinsam auch schon dort, also dann da, wo wir geguckt haben, gefrühstückt und dann gab es irgendwann Mittag und dann haben wir das halt alles so alles aufgetischt und so, das war schon cool. Auch so ein Glitzer, so einen coolen Glitzerdrink haben wir dann auch noch gemacht.
Mmh. Kennst du noch früher, diese Glitzerdrinks sind, glaube ich, so ähnlich wie, es gab da früher, als Kind hatte ich das, so ein, das gab es bei einer Nunana, es war so ein glitschiges Ding, was man immer so durch die Hand glitschen lassen konnte. Es war eigentlich wie so, da konntest du sogar die Hand so durchstecken. Das war so ein Tunnel. Ja,
so Glibber-Ding.
Mhm. Mhm. Und das war auch so glitzerig.
Echt?
Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich fand das damals so geil.
Ich fand es auch ein bisschen eklig.
Ich fand es richtig
cool. Aber manchmal fand ich es auch ganz geil, weil es ja auch so Furzgeräusche gemacht hat, ne? Das ist natürlich lustig.
Nee, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich das damals gekauft habe mit meiner Mutter, als wir zum Arzt gegangen sind und wir waren bei einem Arzt, wo es klar war, und das wusste man auch immer, du sitzt da gefühlt 2 Stunden im Wartezimmer und das ist für Kinder richtig schlimm.
Mhm.
Also es waren gefühlte 2 Stunden, ich weiß nicht, ob es wirklich 2 Stunden waren, unfassbar lange gewartet. Und deswegen hat meine Mutter damals, das war, also mir erlaubt auch Spielsachen mitzunehmen und solche Sachen. Und dann hatten wir dieses Glibberzeug und dann war ich die ganze Zeit im Wartezimmer auf dieses Glück. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich fand es richtig cool. Ich habe damit richtig Zeit totgeschlagen. Das würde ich jetzt heutzutage, glaube ich, so 5 Minuten geil in der Hand halten, dann würde ich denken, okay, lahm.
Jedenfalls das Orchester. Eine Sache muss ich noch erzählen. Jetzt habe ich nicht mehr nachgeguckt, wer wirklich heißt. Das ist auch eigentlich ein bisschen mies. Aber der Schauspieler, der Goyle gespielt hat, also von Fred und Goyle, die beiden Typis, mit denen Malfoy unterwegs war, die Bösen.
Mhm.
Malfoy, weißt du, wer das ist, ne?
Mhm. Keine Ahnung.
Der Blonde, der ganz am Anfang zu Harry Potter meinte so, guck an, auf welche Seite du gehst, ob du hier jetzt...
Ach so, der Böse.
Ja, ja, genau, das habe ich doch gesagt. Das sind die Bösen.
Ja, ja.
Genau, und Fred und Goyle waren halt so... Malfoys Handlanger, könnte man schon fast sagen.
Ah, okay, jetzt weiß ich, ja. Mhm.
Genau. Und Goyle, der Schauspieler,
Hada,
hat das moderiert,
what?
Das Orchester. Also er kam dann immer wieder auf die Bühne und hat dann so ein bisschen erzählt, hat auch aus dem Nähkästchen von den Aufnahmen gesprochen.
Oh, wie geil.
Auch so, dass die hier... Quidditch-Spiele, so. Er meinte eigentlich, oh, ich hätte das ja auch gerne mitgemacht und so, voll schade. Aber als er dann mitbekommen hat, wie aufwendig das ist und das halt irgendwie so 1 Minute, 1 Tag gedauert hat oder so, war er so, oh, ich war froh, dass ich das doch nicht mitmachen musste. Also, ja. Solche Sachen hat er dann noch erzählt. Das fand ich echt richtig cool.
Das ist interessant. Ich hatte auch mal dieses Hans Zimmer and Others hieß das Konzert und da war auch ein Schauspieler, der bei Flucht der Karibik mitgespielt hat. Das war auch ein Matrose, ein Pirat. Ein Matrose,
ach, du warst schon mal auf einem Hans Zimmer and Others.
Mhm.
Ah,
auf,
stimmt.
Ja, genau. Mhm. Und ja, das war auch cool mit einem Schauspieler. Das geil ist halt immer ziemlich cool, weil man so denkt, oh mein Gott.
Ja, ja, das fand ich auch Hollywood echt cool, dass er da so ein bisschen dann auch so erzählt hat. Und dann war auch zwischendurch kurz so ein Quiz und dann hat er auch so gefragt, wer ist Gryffindor, wer ist Hufflepuff und so weiter und dann haben sich halt immer die Leute dazu gemeldet. Und dann meinte er, okay, wir machen jetzt einen Quiz und dann es wird jetzt was gespielt und dann müsst ihr erraten, von wem der Song ist, also der Theme, von welcher Person das aus dem Stück ist. Dann halt irgendwie Gilderoy Lockhart, also so ein Professor davon oder andere Personen noch. War gar nicht so einfach, also ich wusste nichts, ich wusste dann erst im Nachhinein, ah ja, stimmt. Aber es war schon cool, dass die das überhaupt so gemacht haben. Und dann noch so ein paar Special Effects, da hat der Dirigent dann noch so ein paar Sachen gemacht, die ganz witzig waren und so ein bisschen magisch sozusagen. Ja, das war auf jeden Fall echt cool.
Hat der gezaubert?
Ja, so, man wusste halt, also es war schon nicht so zaubermäßig cool, wie das, glaube ich, hier bei diesen Dings Brothers da ist, die ja so richtig krasse Shows machen, sondern halt schon so offensichtlich, okay, man sieht halt, dass das jetzt, aber es war ganz cool gespielt und gemacht und war ganz sweet. Also fand ich ganz cool, dass die das trotzdem auch noch integriert haben.
Ja, mega.
Genau.
Cool.
Ja. Und dann hätte ich noch einen ganz kleinen Hack. Das habe ich heute auch erst nachgeguckt, ob das funktioniert hat. Ich habe einen so einen Baumwollpulli, der halt so, den haben wir zusammen, glaube ich, mal in Hamburg auf dem Flohmarkt gekauft. Der ist so ein bisschen so altrosa-mäßig. Und der war halt so richtig groß. Also er war mir halt auch einfach zu groß. Und ich glaube, deswegen wurde der auch abgegeben, weil die Ärmel, die habe ich halt immer oft, voll oft umgekrempelt. Der Ausschnitt war auch recht groß, aber ich fand's halt okay. Es war halt dann so ein Oversize-Ding. Aber mich hat das am meisten eigentlich genervt, dass die Ärmel halt so lang waren. Und dann habe ich mich jetzt mal getraut, ich habe es vorher noch im Internet nachgeguckt, ob man das machen kann, den 60 Grad zu waschen. Weil ich dachte, wenn er einläuft, dann müsste er doch eigentlich die richtige Größe haben. Und das hat geklappt. Also
echt?
Der ist von der Breite, glaube ich, jetzt nicht so viel weniger geworden. Aber die Länge ist jetzt eigentlich ziemlich perfekt. Also die Ärmel sind immer noch ein kleines bisschen zu lang, aber dann krempe ich einmal um und dann passt das. Und von der Länge auch am Körper so ist es auch perfekt. Und der Ausschnitt ist auch richtig gut. Also es hat echt richtig gut geklappt.
Oh, krass.
Ja.
Oh, dass du dich jetzt auch getraut hast, voll gut.
Ich dachte, der ist so viel zu groß, das kann eigentlich nicht schief gehen. Ich dachte, wenn, dann ist er vielleicht immer noch zu groß. Und ja, eigentlich ist jetzt ziemlich perfekt.
Ah, oh, okay, cool.
Also, man kann den Tricks im Internet vertrauen, aber das Oberteil muss auch wirklich groß sein. Und ich glaube, ich würde es auch nur mit so Baumwolle oder so machen. Keine Ahnung. Ja.
Ja. Okay, dann langsam mal zu den interessanten Themen dieser Folge.
Genau.
Ich habe hier ein paar Fragen. Wie wollen wir das machen? Soll ich dir erstmal Fragen aus der Community stellen? Eigentlich interviewe ich dich jetzt gerade.
Genau, aber ich habe mir sonst auch nochmal so vielleicht für den Einstieg nochmal so kurz runtergeschrieben, so ein paar Begrifflichkeiten, dass man irgendwie auch weiß,
worum
es überhaupt geht. Vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg.
Ja.
Wir hatten ja, glaube ich, angekündigt, dass es um Nicht-Monogamie gehen soll und halt um meine offene Beziehung. Und es gibt ja in dem Bereich auch verschiedene Arten, wie man Nicht-Monogamie führen kann. Also unter anderem halt eine offene Beziehung zu führen, aber dann gibt es ja auch noch Polygamie und Polyamorie und noch ganz viele andere Begriffe aus dem Bereich. Und dann habe ich auch selber noch mal reingeguckt, weil ich mich da jetzt auch nicht so tief auskenne. Da gibt es andere, die wissen das sehr gut und sehr genau. Aber ich dachte, um da einfach noch mal so einen kurzen Check-in zu geben, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man noch mal kurz darüber redet, was jetzt überhaupt die einzelnen Begriffe bedeuten. Und wer da auch noch mal genauer reinhören will, ich habe das aus einer Podcast-Folge mir angehört, von dem coolen Podcast Ist das normal? Der ist von Zeit Online und die Folge ist Liebe muss nicht nur zu zweit sein. Ist auch ein erster Teil, es gibt noch einen zweiten Teil. Verlinken wir alles. Ich habe ganz viele Links zum Verlinken.
Schaut gerne in die Shownotes.
Genau, aber nur ganz kurz, also Monogamie wissen ja wahrscheinlich die meisten. Da geht es halt um eine exklusive Beziehung mit einer Partnerperson, wo man halt nur miteinander entweder sexuelle Interaktion hat oder halt sozial monogam ist. Also in der Wissenschaft wird das noch unterschieden, die Monogamie in so zwei Teilen, die sexuelle Monogamie und die soziale Monogamie. Und soziale Monogamie heißt dann, dass man halt zusammenlebt, den Alltag teilt, gemeinsam Kinder großzieht, halt nach außen hin zeigt, wir sind halt ein Paar. Und normal ist aber, oder beziehungsweise nicht normal, sondern der gesellschaftliche Standard, so wird das gesehen, dass halt beides zusammen gehört. Und das verstehen, glaube ich, die meisten auch unter Monogamie.
Aber es gibt jetzt auch die einzelnen Fälle. Man kann sagen, ich lebe in einer monogamen Beziehung, obwohl man nur sozial monogam ist.
Genau, also es gibt halt wissenschaftlich gesehen auch noch die Bezeichnung, sozial monogam zu sein oder sexuell monogam zu sein. Es gibt ja zum Beispiel auch Asexualität. Und da sind die Leute wahrscheinlich dann eher einfach sozial monogam, wenn sie monogam leben.
Interessant.
Fand ich auch.
Ja,
und dann gibt es halt noch, das fand ich auch nochmal schwer zu unterscheiden und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, aber so habe ich das jetzt verstanden. Ich habe da nicht so viel zu gefunden. Polygamie und Polyamorie sind so zwei Wörter, die viele schon gehört haben, aber die auch gerne mal irgendwie verwechselt werden oder als Synonym benutzt werden, sind aber nicht das Gleiche. Und so wie ich das verstanden habe, ist Polygamie ein Oberbegriff für mehrere Beziehungen gleichzeitig zu haben. Und da geht es um Ehen führen. Also in Deutschland ist das ja verboten, mehrere Ehen gleichzeitig zu haben. Aber es gibt halt so Unterformen von der Polygamie, die sich Polygyni nennen können, zum Beispiel, dass halt ein Mann mehrere Frauen hat, also in der Ehe. Und Polyandrie, eine Frau, mehrere Männer. Das gibt es eher seltener. Also in manchen Kulturen gibt es sowas halt. Dann gibt es sogar auch noch die Polygynandrie, mehrere Männer und Frauen gemeinsam. Ich meine in einer Ehe, so wie ich das jetzt verstanden habe. Also da geht es wirklich um die Ehe. Das dazu. Und dann halt die Polyamorie, die sich davon unterscheidet, dass es halt einfach insgesamt um den Oberbegriff geht, dass es halt mit mehr liebenden Menschen ist. Also mehrere Liebesbeziehungen, emotionale Gebundenheit, kann auch mit Intimität sein, muss aber nicht.
Und das ist in einer Gruppe dann? Also dass jeder jeden? Oder ist das nur eine Person, die mehrere gleichzeitig? Oder wie?
Das kann man super unterschiedlich führen. Also Polyamorie ist wirklich der Überbegriff dafür, dass man so eigentlich, also habe ich das verstanden, wirklich mehrere Liebesbeziehungen hat, also schon Beziehungen, die wirklich tiefgehender sind, die irgendwie auch was mit gegenseitiger vielleicht Verantwortung und so emotionale Verbundenheit zu tun hat. Und man kann da intim untereinander sein, das muss aber nicht sein. Also es gibt auch polyamore Beziehungen, wo dann zwei Personen da irgendwie Sex miteinander haben, aber zwei andere davon nicht oder so. Also da gibt es auch in der Polyamorie auch ganz viele Unterbegriffe zu. Zum Beispiel habe ich dann auch gelesen Polyfidelity und darunter gibt es dann ein Wort, also eine Bezeichnung geschlossene Triade. Das sind dann halt irgendwie drei Personen und die sind in einer bestimmten Konstellation zueinander, aber halt trotzdem auch geschlossen. Also das ist dann, dass die dann zu dritt eine Beziehung führen, aber halt dass die dann wieder geschlossen ist. Also da kann man
also nicht monogam wirklich, quasi in dieser Dreierkonstellation. Ja,
also das, da gibt es ganz viel. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, kann ich auf jeden Fall den Kanal von Saskia Michalski empfehlen. Die hat da auch ein Highlight zu und sonst ja verlinken wir auch noch mal andere Kanäle, die ich auch gut finde und die da diese Begriffe zu nochmal weiter haben. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Dip in die Begrifflichkeiten.
Das war schon sehr kompliziert.
Genau.
Aber welche Beziehungsform würdest du sagen, hast du?
Genau. Ich bin, das habe ich jetzt hier auch gerade gar nicht angesprochen, in der offenen Beziehung. Das würde ich sagen, ist ein Unterbegriff wahrscheinlich von Polyamorie. Also ich nenne das immer eher also nicht monogam, aber ich glaube, es wird dann begrifflich unter der Polyamorie vielleicht runtergezogen und dann halt offene Beziehung, die meistens so geführt wird, dass man ja eine feste Partnerperson hat und dass dann die eine Person oder beide Personen noch untereinander irgendwie andere Beziehungen haben, die auch ganz unterschiedlich sein können. Also vielleicht haben beide oder hat eine Person nur einen One-Night-Stand mit Personen immer oder vielleicht sind das auch Affären, die man miteinander hat, Freundschaft plus. Also es kann super unterschiedlich geführt werden, sogar auch offene Beziehungen. Also ja, Das ist halt so ein breites Thema. Das ist
ein echt breites Thema, ja. Aber wir gehen ja heute eher so auf das, so auf die ersten Steps ein, würde ich sagen, wie es dazu überhaupt gekommen ist und wie ihr das durchlebt, weil es ist ja eigentlich auch voll interessant, ihr seid ja schon zusammen, seit ihr 14 Jahre alt seid, glaube ich, richtig?
Ja.
Oder 13?
Ja, irgendwie so.
Genau, und
also jetzt schon länger als unser halbes Leben war, ja, irgendwie so, ne?
Ja. Genau.
Mhm.
Und ihr habt letztes Jahr geheiratet, war das letztes Jahr, gar nicht, letztes Jahr geheiratet, oder? War schon vorletztes Jahr.
Das war schon vorletztes Jahr.
Nein.
Ja, krass, ne?
Oh, okay, anderthalb, also ihr seid Jahre jetzt eineinhalb Jahre, oder fast zwei Jahre jetzt bald verheiratet.
Ja, anderthalb Jahre, ja.
Mhm. Und eure offene Beziehung führt ihr seit wie vielen Jahren?
Ah, ja, noch ein Jahr länger.
Also ein Jahr, bevor ihr geheiratet habt, so jetzt ungefähr, ja, fast drei Jahre. Und das, ja, ist ja eigentlich voll interessant zu wissen. Und davor habt ihr eine monogame Beziehung gelebt. Also ihr habt,
genau, so circa 13 Jahre oder so, 13, 14 Jahre.
Das ist ja nicht meine Stärke, ne? Aber ja, also ungefähr eine sehr lange Zeit auf jeden Fall. Fast euer halbes Leben zusammen monogam gelebt.
Genau.
Und dann habt ihr es geöffnet. Und jetzt stellt sich natürlich die allergrößte Frage:
Wie kam es dazu? Warum?
Also genau, also man stellt sich, okay, ihr seid schon so lange zusammen, wie kommt ihr jetzt darauf, das zu öffnen? Wart ihr unglücklich? Wolltet ihr damit irgendwas retten? Oder, also wie kam es dazu, dass ihr nach so langer, glücklicher Zeit euch öffnen wolltet?
Ja, also wir sind ja in einem Freundeskreis, also vor allem bei unseren Studiengirls, auch in so einer Umgebung, wo das auch ein bisschen offener also angegangen wird.
Das und Thema Sex jetzt erstmal oder Beziehung,
ja,
generell.
Ja, genau. Das, ja, das Thema generell. Und dann hat sich ja so angebahnt, die eine Freundin ist in einer offenen Beziehung, bei der nächsten Freundin geht das auch los. Und irgendwie habe ich dann so, das war ja auch so Corona-Zeit und man hat sich irgendwie voll wenig gesehen. Das spielte da jetzt nicht mit ein, aber ich habe halt im Kopf, dass wir Videocall gemacht haben und ich dann irgendwie, ich glaube, es hat schon länger in mir gearbeitet, beziehungsweise ich hatte so Gedanken, wo ich immer dachte, hä, wieso hast du das? Und hat das jetzt irgendwie, also es, vielleicht gehen wir da später nochmal eher rein, wenn es auch um Crush und so geht. Aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwirrt und ich habe mich deswegen auch so ein bisschen auf eine Art runtergemacht. Das ist schon ein bisschen zu böse gesagt, aber so in die Richtung. Und habe dann irgendwann
gemerkt... Dass andere das haben jetzt, meinst du? Was hat dich runtergemacht?
Nee, Gedanken, die ich, also wo ich so Zweifel hatte mir gegenüber, wo ich so dachte, hä, aber du liebst ihn doch und weil ich, keine Ahnung...
Mhm.
Thema Crushes auf jeden Fall. Aber da kommen wir noch zu, würde ich sagen, oder?
Ja, ja.
Ja, versteht man jetzt trotzdem ungefähr, wie ich das meine.
Also
es waren auf jeden Fall so Sachen in meinem Kopf, die mich einfach, ja, wo ich schon teilweise darüber nachgedacht habe. Beziehungsweise, dass dann dieses Gespräch so der Punkt war, wo ich so gemerkt habe, da hat sich so ein Puzzleteil zusammengesetzt und ich so dachte, ach so, ja, das ist das, was ich möchte. Oder ich möchte das auch. So.
Welches Gespräch? Das mit der Freundin, die eine offene Beziehung hat dann?
Nee, da haben wir alle, also wir Mädels haben da alle zusammen Videocall gemacht und da ging es halt auch um das Thema offene Beziehung und da war dann auch die zweite Freundin, glaube ich, gerade frisch in einer offenen Beziehung, hat nochmal davon erzählt und so. Und dann war ich so, oh, ja, irgendwie, glaube ich, kann ich mir das bei mir auch vorstellen.
Okay.
Und dann ist bei mir, glaube ich, auf einmal so der Gedanke gewesen, okay, vielleicht ist es auch einfach das.
Also es klingt jetzt so, als hättest du ein paar Crushes gehabt nebenbei, also während du in einer monogamen Beziehung gelebt hast und dass dich das ein bisschen verwirrt hat und traurig gemacht hat.
Ja, genau. Ich glaube, es hat mich auch verunsichert, weil ich halt so gar nicht an meiner Liebe zu Timo gezweifelt habe und ich aber trotzdem verwirrt war, warum ich dann irgendwie solche Gefühle oder Anziehungen zu anderen Menschen hatte.
Okay, aber du bist ja schon sehr, sehr lange in einer Beziehung schon gewesen, als das ja überhaupt Thema wurde. Hattest du denn schon immer mal so Crushes gehabt oder kam das dann erst, weil, keine Ahnung, ihr wart jetzt so lange in einer Beziehung, dass irgendwann mal die Luft raus ist und auf einmal findet man andere interessanter? Also ist das erst mit der Zeit passiert oder war das schon immer irgendwie... da?
Also ich würde sagen, die Anfangszeit ist ja eh immer so, dass man so voll aufeinander fixiert ist und da dass da gar nicht offen irgendwie ist für einen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das schon immer so war. Aber ich weiß, dass das schon auch in der Schulzeit irgendwie mal, also das waren dann vielleicht nicht unbedingt Crushes, aber da gab es irgendwie schon auch Momente, wo ich jetzt im Nachhinein verstehe, warum dieses Beziehungskonzept viel besser zu mir passt, als monogam zu sein. Was ja auch, also da wollte ich eh auch nochmal drauf hinauskommen. Ich persönlich sehe das auch so jetzt mittlerweile, dass Nicht-Monogamie eigentlich eher unserem Instinkt von uns Menschen entspricht als Monogamie. Das, also Monogamie ist ja etwas, was sich halt durch die Gesellschaft entwickelt hat, weil das halt auch einfach von Vorteil war für viele Dinge, also vor allem auch Familienkonstrukt, so wie das jetzt auch aktuell ist, dass man halt wirklich beide Elternteile relativ alleine gestellt sind mit den Kindern, ergibt das halt voll viel Sinn, dass wir monogam oder dass die meisten Menschen monogam leben oder auch mit den ganzen gesellschaftlichen Konstrukten, die früher auch mit der Frau war. Es gab keine Möglichkeit, ganz früher zu verhüten und sowas. Also es, man musste irgendwie in einem gewissen Weise auch
gucken. Sicherheit haben,
ja,
ne?
Genau. Mhm. Also es, und dann war es ja auch irgendwann verrufen, wenn du halt irgendwie Kinder außerhalb der Ehe hast. Also es gibt halt so viele...
Es war
viele,
ja schon verrufen, überhaupt vor der Ehe Sex zu haben.
Genau, es gibt halt einfach super viele Argumente dafür, die auch von früheren Modellen einfach zeigen, dass es, also vor allem auch für die Frau, die halt sehr abhängig auch vom Mann war, logisch ist, dass man die monogame Beziehungsform hatte. Mhm. Aber das ist halt etwas, was sich durch unser gesellschaftlichen Konstrukt so entwickelt hat und was nicht unbedingt unserem Instinkt entsprechen muss. Und auch in der Tierwelt sind die meisten Tiere nicht monogam. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das auch eigentlich so der Instinkt von uns Menschen ist. Aber ich will nicht sagen, dass alle Menschen nicht monogam leben sollen. Mhm. Also Monogamie ist auch was Tolles und es gibt sicherlich viele Menschen, für die das auch das Richtige ist.
Mhm. Aber ich würde auch sagen, also es ist ja auch schon mal schön zu wissen, dass du in einer sehr langen Beziehung schon warst, monogam, und dann irgendwann geöffnet hast. Und ihr ja immer noch, also 3 Jahre jetzt, in einer offenen Beziehung seid. Und ihr seid ja wohl beide glücklich, denke ich, oder?
Ja, also wie du ja auch deine, wie auch deine Frage war mit, keine Ahnung, Zweifel oder weil es nicht so schlecht, weil es nicht so gut läuft oder so, halt überhaupt gar nicht, ne? Also unsere Beziehung lief eigentlich immer richtig gut und ich bin schon seit immer unglaublich dankbar dafür, wie das bei uns ist und ja, es ist eigentlich immer besser geworden und das war auch in dem Moment, als ich das Bedürfnis hatte, überhaupt nicht aus irgendeinem Grund, weil mir, weiß ich nicht, weil ich irgendwas schlecht an der Beziehung fand oder so. Es war eher einfach, dass ich gemerkt habe, dass das etwas ist, was ich glaube, was besser zu mir passt und halt, also ich glaube, die größte Begründung war auch eigentlich in dem Moment und das war auch, wie ich dann ganz gut mit meinem Freund auf das Thema zu sprechen kommen konnte, dass ich es irgendwie so angesprochen habe, dass wir dann darüber geredet haben, ob das nicht irgendwie vielleicht schon nochmal interessant wäre, auch Erfahrungen mit anderen Menschen zu machen, weil wir ja schon seit so langer Zeit zusammen sind, dass wir halt beide vorher noch keine wirklich ernstzunehmende Beziehung in dem Sinne hatten. Wir haben halt eigentlich so gut wie alles gemeinsam zuerst gemacht und das war einfach auch ein großes Interesse, nochmal zu gucken, wie ist das eigentlich mit anderen Menschen und Sex und Liebe muss ja nicht immer komplett zusammengehören.
Ja.
Wo wir vielleicht auch schon, wenn du jetzt nicht noch was anderes einzulenken hast.
Ich würde nur kurz auf diesen Punkt drauf eingehen, dass ich das total wichtig finde auch, dass dieses Bedürfnis, andere Menschen, also Sex mit anderen Menschen mal auszutesten und mal zu schauen, wie das ist, dass man sich dafür nicht schämen sollte, sondern wenn man das Glück hat, muss man ja auch sagen, dass man schon sehr früh seinen Partner oder Partnerin gefunden hat, mit der, dem man super glücklich ist, dann kann man sich super glücklich schätzen, dass die Suche gar nicht erst stattfinden muss, sondern dass man einfach schon einen Check dran hat. Aber dann dieses Bedürfnis, jetzt habe ich aber gar keine Erfahrung gesammelt. Jetzt bin ich ja gar nicht mal rausgegangen, habe andere Menschen kennengelernt. Auch dieses Daten, wo so viele Leute drüber sprechen, über Date-Erfahrungen und all sowas. Dass wenn man solche Erfahrungen noch nie gesammelt hat und deswegen auch ein bisschen traurig oder Angst hat, dass irgendwann so die Zeit vorbei ist und wenn man vielleicht auch Familiengründe, irgendwie keine Ahnung hat und irgendwann dieser Moment vorbei ist, wo man sagt, jetzt wäre es gut oder noch easy gegangen, noch Leute kennenzulernen oder sich nur deswegen trennt, weil man sagt, ich liebe dich zwar, aber ich möchte eigentlich noch mal ein bisschen um die Häuser ziehen, sage ich jetzt mal. Das ist so
traurig. Die Gedanken hatte ich gar nicht, aber gibt ja bestimmt viele, die das haben können.
Ich denke auch, dass es sehr viele Leute gibt, die auch zweifeln und halt nicht wissen, was will ich eigentlich oder was brauche ich eigentlich oder sich erstmal austesten müssen und dass es einfach in Ordnung ist, wenn man diese Gefühle hat.
Ja.
Und dass man nicht sich deswegen kleinreden sollte und sagen sollte, ach, warum denkst du so eine Scheiße, so wie du am Anfang, dass du auch meintest, dass du so nicht denken möchtest.
Genau.
Dass man jemanden toll findet, den man da irgendwo sieht und denkt so, ach, ist der toll. Und dann denkt man, oh Gott, so darf ich aber nicht denken, aber es sind ja deine Gefühle.
Ja.
Und dass man das für sich einfach mal anerkennt und merkt, ah, okay, das eine ist halt die Liebe mit meinem Partner und die ist einfach so für sich. Und das andere, diese Instinkte oder diese Reize, die man hat, Attraktivität zu anderen Personen, das verschwindet ja nicht einfach. Und dass es trotzdem präsent ist und da ist und dass es da sein darf, das ist, glaube ich.
Genau, und dass es auch was ganz Natürliches ist, dass man, wenn man auch in einer Beziehung ist, dass man auch andere Leute attraktiv finden darf und dass man auch irgendwie eine Anziehung spüren darf oder das Bedürfnis irgendwie. Und wenn es nur ist, die Person zu küssen oder so, es kann ja auch manchmal irgendwie so, weiß ich nicht, einfach so vom Vibe sein, dass das halt nichts ist, was irgendwie unerlaubt ist, wenn man in einer Beziehung ist, sondern dass das was ganz Natürliches ist. Und dass vor allem solche Sachen, dass sich das für mich jetzt mittlerweile so viel freier und schöner und natürlicher anfühlt, dass ich halt diese ganzen Gefühle einfach so frei haben darf, ohne dass ich mir da irgendwie was verbieten muss oder denke, dass es nicht richtig oder verwirrt bin oder so, sondern dass ich das jetzt einfach auch alles viel besser einordnen kann und weiß, dass es voll okay und richtig so ist.
Ja. Du wolltest, glaube ich, gerade noch auf irgendwas drauf eingehen?
Ja, ich wollte noch mal irgendwie so einen Rückschlag machen, also oder Rückblick zu früher, nämlich wie ich auch irgendwie mit dem Thema groß geworden bin, Beziehung und so weiter, weil, also ich hatte, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge von Jack und Sam, das hatte ich mir dann nochmal dazu notiert, das fand ich nämlich ganz interessant, haben die ganz kurz auch über so ein bisschen über das Thema gesprochen. Jedenfalls hatte da Jacko gesagt, dass sie meinte, damit offene Beziehung gut funktionieren kann, muss man halt krass selbstreflektieren sein oder in einer sehr offenen Sexkultur groß geworden sein, wo die Eltern vielleicht auch Swingern waren oder sowas oder wo halt offen auch irgendwie mit dem Thema umgegangen wird und du vielleicht mit deinen Eltern auch drüber sprechen kannst und so. Und Samira hat dann auch gesagt, dass sie halt damit groß geworden ist, dass Sex was ganz Besonderes ist, was man nur mit einer Person hat und ja auch dieses typische Ding, was bei vielen insgesamt bei Frauen ja auch so suggeriert wird, so, keine Ahnung, die sind halt rein, wenn sie noch mit niemandem irgendwie was hatten und so ganz bescheuerte Vorurteile. Und das fand ich halt ganz interessant, dass die dann darüber gesprochen haben und meinten so, ja, wahrscheinlich sind das dann auch eher Personen, die irgendwie in einer offenen Beziehung leben oder so, die halt da irgendwie offener mit groß geworden sind. Aber ich bin ja genau die Person, die auch ganz früh in der Schulzeit gedacht hat, so, nein, mein erstes Mal, das will ich mit wem haben, den ich liebe, mit dem ich irgendwie zusammen bin und nicht mit irgendwem. Und ich konnte das gar nicht verstehen, wenn mir damals dann irgendwie eine Freundin erzählt hatte, ja, die und die hatte jetzt ihr erstes Mal irgendwie mit wem hinterm Busch und so, um es halt einfach so hinter sich zu kriegen. Und ich dachte mir so, was, das muss ich doch mit wem ganz Besonderem haben, den ich liebe und so.
Bei
und
mir genauso die Gedanken, das muss ganzen, jemand ganz, und den heirate ich dann später auch noch.
Genau.
So war bei mir das im Kopf.
Ich glaube, mein Schwenk auch zu dem Thema jetzt war auch hin, so von wegen Sex und Liebe muss halt nicht zusammengehören, aber ich habe halt früher das schon auch anders gedacht. Also so wie das auch jetzt noch viele denken, das war bei mir früher noch richtig krass so verankert, dass das halt nur zusammengehört und dass ich das nur mit Leuten haben möchte, mit die ich liebe und ich könnte mir gar nicht vorstellen, irgendwie One-Night-Stands oder irgendwie Leute mit Leuten was zu haben, die ich halt nicht liebe und so. Das finde ich so interessant, dass sich das halt komplett geändert hat bei mir. Und ja, dass Leute, die in offenen Beziehungen sind, nicht unbedingt auch Leute sein müssen, die da in der Kindheit schon irgendwie so groß geworden sind. Auch was insgesamt Sexualität und Beziehung und so angeht, da habe ich auch insgesamt früher wenig mit Freundinnen drüber gesprochen und so und war da irgendwie gar nicht offen zu und war auch lange sehr schüchtern bei dem
Thema. Das war ja auch früher, als wir groß geworden sind, gar kein Thema. Also ich wüsste nicht, dass ich damals irgendwie was von einer offenen Beziehung so mitbekommen habe.
Ich meine auch insgesamt Sexualität so.
Ja, genau, aber auch diese Modelle halt. So offene Beziehungsmodelle oder so.
Ja, mein Vorurteil war eigentlich immer früher offene Beziehung, ja, das macht man nochmal, wenn die Beziehung halt gerade nicht so gut läuft und man dem noch irgendwie eine letzte Chance geben will.
Genau. Dieses typische, das ist doch eigentlich nur eine Ausrede da, und danach, nach einem Jahr oder so, trennt ihr euch ja eh so, ne?
Wenn überhaupt, ja.
Mhm. Ja.
Und das halt auch dadurch, dass ja auch das Vorurteil besteht, dass offene Beziehungen halt immer scheitern.
Genau. Und das war auch so ein Ding. Ich weiß noch, wie ihr beide zu uns nach Hause kamt, also zu meinem Freund und mir. Wir waren zu viert und ich weiß noch, wie ihr uns das gesagt habt, dass ihr jetzt eine offene Beziehung führt und bei mir gingen alle Sachen los. So, oh mein Gott, okay, was ist, wenn das nicht klappt? Die sind schon so lange in einer Beziehung und das ist eines der schönsten Paare, die ich kenne. Und wenn das jetzt kaputt geht, oh mein Gott, Verena wäre so zerstört und hoffentlich funktioniert das alles. Und das waren schon Sorgen, die ich mir gemacht habe.
Hm.
Und gleichzeitig dachte ich aber auch, ja, wenn das jemand schafft, dann die.
Ja, süß.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht auch nochmal die Frage, wie Timo damals, also du hattest ja diesen Impuls und dachtest, ah, okay, das ist das, was ich vielleicht machen möchte. Mhm. Vielleicht war es bei ihm ja noch nicht so, ich weiß es nicht.
Stimmt, das habe ich angekratzt, dass ich über das Thema mit ihm drauf zu sprechen gekommen bin mit, ja, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, vielleicht, oder hattest du mal das Bedürfnis, auch mal was mit anderen zu haben? Wir hatten ja noch nie was mit wem anders und so. Und da kam schon auch zurück, so, ja, an sich wäre das schon auch nochmal irgendwie interessant zu gucken, ja, wie das ist, überhaupt was mit wem anderes zu haben und so. Klar, also hat er sich bestimmt auch schon mal so vorgestellt, aber bei ihm war das auf jeden Fall in dem Moment dann auch noch voll im Kopf, als ich dann irgendwann dazu kam, so ja, ich könnte mir halt vorstellen, eine offene Beziehung zu haben und so, wie wäre das, bla bla bla, dass es bei ihm halt eher so im Kopf war, ja, ich könnte, also fände das schon interessant, aber dafür würde ich jetzt halt auf gar keinen Fall unsere Beziehung aufgeben, also da war es halt erstmal noch so ein bisschen schwarz und weiß und das. Oder auch insgesamt so der Gedanke, so ja, aber dass du jetzt was mit wem anders hast und so, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es war am Anfang auf jeden Fall.
Eifersuchtsthemen auch, ne?
Wie bitte?
Diese Eifersuchtsthemen, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass der Partner oder die Partnerin eben mit einem anderen, mit einer anderen Person intim wird und so.
Also das war auf jeden Fall nicht am Anfang direkt so, ja, wollen wir eine offene Beziehung machen, ich hätte da Lust drauf, ja, okay, warum nicht? Machen wir mal. Das war auf jeden Fall nochmal ein etwas längerer Weg. Und ich hab da auch einfach so viel Zeit gelassen, wie wir da brauchten. Also ich weiß, dass ich schon vorher auf jeden Fall eine Person war. Also das ist mir dann auch erst klar geworden, dass ich einfach der Typ bin, der jetzt nicht so schnell eifersüchtig ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Freund was mit wem anders hat. Das löst bei mir nicht so Eifersuchtsgefühle aus. Und das ist ja meistens so das Ding, was bei vielen eigentlich eher so die Eifersucht auslöst.
Und wovor auch viele Angst haben, ne, wenn es um eine offene Beziehung geht. So, kann man das aushalten?
Genau.
Das war die Katze.
Nami, bisschen chillen noch bitte. Und das war auf jeden Fall auch ein Problem bei Timo. Und ich glaube, das war auch mein Vorteil, dass ich da nicht so das Problem mit hatte. Mein Problem ist eher, also, ne, vielleicht auch ein Vorurteil, Leute, die nicht monogam leben, sind nicht eifersüchtig, das stimmt nicht. Alle Menschen haben irgendwie mit ihren Eifersuchtsthemen zu tun und das ändert sich auch von Tag zu Tag, je nachdem, wie es einem auch gerade geht. Wenn es einem emotional gerade nicht so gut geht, wenn ich PMS habe oder eine depressive Phase oder so, dann kann ich da viel schlechter mit umgehen, als wenn ich gerade irgendwie zyklusmäßig in einer richtig guten Zeit bin und denkst, oh yeah.
Ja, wenn man denkt so,
genau.
Ich gehe heute mal aus.
dann habe ich damit auch viel weniger, oder was heißt viel weniger Probleme, aber dann habe ich damit kein Problem und an anderen Tagen dann vielleicht schon. Deswegen ist bei uns auch immer wichtig, Thema Kommunikation habe ich ja auch noch stehen, besprechen wir auch nochmal, immer gegenseitig absprechen, wie man sich damit fühlt.
Ja, und dann kommen wir direkt zu ein paar Fragen. Soll ich dir ein paar Fragen stellen?
Ich wollte noch kurz zu dem Eifersuchtsthema sagen, dass meine Eifersucht halt eher aus dem Bereich kommt, dass ich eher eifersüchtig bin, wenn ich merke, dass Timo zwischenmenschlich, emotional oder so, wenn sich da irgendwie mehr aufbaut. Also unsere offene Beziehung funktioniert ja auch so. Vielleicht erzähle ich das auch nochmal kurz, wie das bei uns aufgebaut ist. Weil ja offene Beziehungen auch ganz, wir haben jetzt hier noch gar nicht klargestellt, wie, was für eine offene Beziehung wir überhaupt führen. Also bei uns ist das so, dass wir immer Freundschaft plusse führen und keine One-Night-Stands oder so haben, weil wir da beide kein Interesse dran haben und uns das, die zwischenmenschliche Beziehung mit der anderen Person schon auch sehr wichtig ist und dass man sich gut versteht und so, was bei vielen wahrscheinlich nochmal Alarmglocken so ist, oh, das ist ja dann noch gefährlicher. Es gibt halt auch viele, die gerade deswegen als Regel haben, nur One-Night-Stands, keine emotionale Bindung und so weiter, aber das ist nicht das, woran wir Interesse haben. Und da wird es dann bei mir schnell mal schwieriger, wenn sich Timo vielleicht irgendwie öfter nur mit der einen Person trifft, davon erzählt, was die, irgendwelche Sachen, wo die beide Interessen dran haben oder Musik, die die zusammen gehört haben, was weiß ich. Das sind eher bei mir so die Eifersuchtspunkte.
Und bei ihm nicht dann, so?
Vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, bei ihm war es auf jeden Fall anfangs wesentlich schwerer, dieses Intime sich so vorzustellen und so. Also es hat bei uns dann, glaube ich, so ein halbes Jahr gedauert, bis Timo dann auch irgendwann gesagt hat, so ja, okay, kann ich mir doch vorstellen. Und ich habe halt viel zu dem Thema auch irgendwie recherchiert, ihm viele Sachen gezeigt.
Darauf können wir auch nochmal drauf eingehen, wie man sich vorbereitet. Okay. Ich glaube, das machen wir dann in einer anderen Folge.
Das machen wir dann nochmal wann anders. Gut, wo war ich jetzt?
Dass das für dich sehr schwierig ist. Dass
genau, das aber das ist bei mir auch ein Eifersuchtsthema unter Freundschaften.
Also, echt?
Ja. Also ich merke das schon auch bei Leuten, die mir sehr nah sind, dass wenn die irgendwie dann öfter mit wem Neues oder mit wem anderes was machen und hier, das war cool und das, da merke ich dann halt auch immer so, oh, aber ich, was ist mit mir?
Aber ich wusste gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist bei mir, das ist mir letztens aufgefallen.
Ja, das hätte ich niemals bei dir gedacht. Weil du eigentlich ja die Person bist, die immer so viele Leute irgendwie hat.
Ja, ich bin auch so diese Connection-Person, ne? Aber wenn es so ja, mit Leuten ist, die mir sehr nahe stehen. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass das bei mir auch einfach ein Thema ist, weil ich in der Grundschule da mal eine Erfahrung gemacht habe, wo mir meine beste Freundin so, also ich glaube, sie wurde mir so ein bisschen weggenommen und da hatte ich es sehr auch dran zu fressen und so, also das war dann einfach eine schwierige Zeit für mich und wenn man sowas erlebt, dann finde ich das irgendwie logisch, dass man in der Zukunft dann auch damit irgendwie so ein eigenes Eifersuchtsthema hat.
Wirklich sehr interessant, das wusste ich noch gar nicht, dass das so ein Punkt bei dir ist, weil ich dachte, da bist du voll cool mit, dass auch wenn Timo mit den Personen was zusammen unternimmt und so, dass das für dich vollkommen fein ist.
Ja, grundsätzlich schon, nur wenn es irgendwie zu viel wird und irgendwie dann vielleicht, also ich weiß zum Beispiel, ich kann jetzt ein Beispiel geben, dass die zusammen eine Band gehört haben und oder dass sie ihnen eine Band gezeigt hat und so. Und dann hat er die Band auch mal bei uns so angemacht und so, hier, ja, das fand ich ganz cool, bla bla. Und dann haben wir das irgendwie öfter gehört und er hatte halt öfter dann auch in der Zeit Lust, die zu hören. Und dann war ich immer so,
ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas die mag ich gerade in mir aus. Die Band mag ich nicht.
Ja, keine Ahnung, weil ich vielleicht diejenige sein will, die ihm coole Musik zeigt und so, weiß ich nicht. Das ist dann vielleicht schon wieder so ein zwischenmenschlicher, wir haben das zusammen, was ich aber vielleicht mit ihm zusammen, keine Ahnung, das ist ja alles, ne? Eifersucht hat immer was mit einem selbst zu tun. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema, wenn man nicht monogam leben möchte, dass man halt mit seinen Eifersuchtsthemen und sich mit sich selber auseinandersetzt.
Ja, und ich glaube, da schließen ein paar Fragen gut an, die ich vielleicht stellen möchte, bevor die Folge noch zu Ende geht und keine Frage gestellt.
Wie weit sind wir denn gerade so?
52 Minuten.
Vielleicht müssen wir auch drei Teile machen.
Genau, also wie gesagt, wir können gerne noch einen Teil machen. noch mehrere, wenn ihr möchtet. Also ich finde, wir haben das dann noch gar nicht richtig intensiv jetzt besprochen. Das ist ja immer noch angekratzt alles. Ja. Aber ich frage jetzt mal ein paar Sachen, die wir hier von unserer lieben Zuhörerschaft erhalten haben. Lieben Dank für alle Nachrichten. Wir haben uns sehr gefreut über jede einzelne.
Ja.
Stellt uns immer, wie gesagt, gerne weiter Fragen, auch per DMs oder so, wie ihr das am liebsten mögt. Wir freuen uns sehr. Und zwar wegen dem Eifersuchtsthema. Wie ist das? Habt ihr vielleicht feste Regeln? Habt ihr eine festgelegte Zeit, bis wann diese Regel gelten soll? Erstmal das.
Okay, mit festgelegte Zeit, bis wann die gelten soll, ist wahrscheinlich gemeint so über Monate oder Jahre.
Oder
ach so.
Okay. Wir können ja beides beantworten.
Genau. Also wie lange die Beziehung offen sein soll, da haben wir uns nichts gesetzt. Das läuft jetzt einfach erstmal so und vielleicht auch für immer. Wer weiß, keine Ahnung. Kann aber auch irgendwann sein, dass wir beide merken, ja okay, wir haben uns jetzt schon seit 2 Jahren mit niemandem mehr getroffen. Schließen wir sie vielleicht mal wieder oder so, aber keine Ahnung, ob man das dann auch überhaupt noch aussprechen muss, weil wir immer, wenn wir irgendwie, also spätestens, wenn wir uns mit jemandem treffen, dann fragen wir halt vorher nach, ob das okay ist, dass man das macht. Das war ja jetzt auch eine Frage nach Regeln, ne?
Ja, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, ist mir gerade aufgefallen, aber egal. Und also wenn wir jetzt mit der Zeit, wie lange diese Regelung gelten soll, also das ist einmal dieses, ihr seid jetzt offen und auch in der Zeit offen.
Genau.
Und was ist mit den einzelnen Personen, die ihr trifft? Habt ihr da so feste Zeiten, dass ihr sagt, die wechselt ihr dann nach einem Monat?
Nee, also ich glaube, dass es ganz normal ist, dass viele, die in Frische in sowas reinkommen, erstmal Regeln aufstellen und noch mehr Regeln. Und ich glaube, das ist, dass das auch irgendwie Sicherheit, also es gibt auf jeden Fall Sicherheit und dass es auch nicht schlecht ist. Aber bei uns war das ganz organisch so, dass wir gemerkt haben, dass es irgendwann ja alles irgendwie, also es keine Regeln mehr gibt und dass es alles irgendwie organischer ist und wir einfach miteinander immer wieder gucken müssen, was jetzt okay ist und was nicht. Ich glaube, wir haben so 2, 3 feste Regeln, nämlich nicht irgendwie was mit wem haben innerhalb unseres Freundeskreises, wo ich jetzt für mich persönlich das eigentlich im Kopf auch jetzt nicht unbedingt als krasse Red Flag sehe, aber ich glaube, dass es schon schlau ist, das zu machen, weil ich habe die romantische Vorstellung, naja, wenn alle damit gut umgehen könnten und das halt für alle fein wäre und so, dann wäre da ja wahrscheinlich auch nichts dabei, aber so wird es nicht sein. Und deswegen, das ist schon gut und ich habe das auch in den Podcasts von einer Therapeutin gehört, die meinte, es ist schon schlauer, wenn man das so macht. Glaube ich auch.
Dass man den Freundeskreis ausklammert.
Genau, als dass man dann ein bisschen weniger Drama hat. Und wir haben dann auch festgestellt, aber auch nach Ausprobieren, dass, wir wohnen halt beide zusammen in der gleichen Wohnung und dass bei uns in der Wohnung zu Hause halt keine Dates stattfinden, auch wenn die andere Person nicht da ist. Das ist unser Safe Space und der bleibt dann auch.
Ja, finde ich gut.
Safe.
Welche Bedingungen habt ihr? Wie weit geht ihr, wie oft auch mit einer Person? Also ich glaube, damit ist gemeint, trifft ihr euch nur, habt ihr Sex, habt ihr mehrmals Sex, denke ich mal.
Okay, also ich hatte ja schon angesprochen, dass die anderen Beziehungen, die wir dann mit anderen Personen haben, eher Freundschaft plus sind und keine One-Night-Stands. Das heißt, wir haben halt auf, ach so, genau, das war ja auch gerade noch eine Frage, ob, ach nee, das habe ich schon beantwortet. Ich bin schon ganz durcheinander, dass es halt auch Open-End-Beziehung ist mit den Menschen, die wir uns sonst noch so treffen. Also jetzt nicht, okay, nach einem halben Jahr ist jetzt hier Funkstille, dann musst du aber abbrechen, sondern das, also mit einer Person, das war das 2. Date und mit der, wir haben jetzt gerade nicht mehr unbedingt noch Kontakt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Sommer wieder kommt so und das war immer mal wieder und das ging ja dann auch schon über 2 Jahre oder so. Und das ist halt voll okay. Also je nach.
Ist ja dann schon fast eine polyamore Beziehung, oder? Geht auch nicht. Aber wenn man eine Person über eine längere Zeit
Ja, aber es ist halt trotzdem eher, es ist, finde ich, sogar fast nicht mal eine enge Freundschaft.
So. Hm. Mhm.
Wir haben uns halt ab und zu getroffen, wir haben auch, also mit der Person habe ich auch ganz viele Sachen außerhalb von Sex gemacht. Also ich habe mich auch mit seinen Kumpels getroffen, wir waren irgendwie zusammen schwimmen, wir sind auch mal irgendwie, also wir haben andere sportliche Sachen unternommen oder sind auch mal zusammen feiern gegangen und so. Genau, also es war dann schon auch einfach so freundschaftlich, aber es war nie so wie bei einer polyamoren Beziehung, dass man irgendwie emotional noch mehr zusammen war und schon anfängt, irgendwie Verantwortung füreinander zu übernehmen oder wenn jetzt jemand gerade eine harte Zeit hat, dass man dann füreinander da ist und sowas. Das
ja.
war schon eher, also das ist freundschaftlich auf jeden Fall nochmal wesentlich weniger als jetzt enge Freundschaften, die ich habe, zum Beispiel mit dir oder so.
Mhm. Interessant.
Das ist ja. halt einfach ja. nur noch der Zusatz gewesen, dass wir halt auch Sex haben. Aber das hat sich von mir mit der Zeit, also vor allem jetzt auch, als das dann mit der offenen Beziehung losging, habe ich gemerkt, dass sich das so dolle voneinander trennen kann.
Also du kannst sehr emotional die einzelnen Beziehungen voneinander trennen.
Ja, und für mich bedeutet halt auch, mit jemandem Sex haben und mit jemandem zwischenmenschlich sich gut verstehen, noch lange nicht, dass man dann die Person auf einmal irgendwie liebt oder dass man da schon mehr als nur eine Freundschaft plus hat. Mhm. So. Also es sind teilweise irgendwie Bekanntschaften auch, die ich, wo man ein paar Mal Kontakt hatte und halt auch Sex, aber das ist halt eher einfach eine Bekanntschaft plus dann gewesen.
Da ist direkt die nächste Frage und ich würde sagen, das ist vielleicht schon fast die letzte Frage, weil wir schon sehr weit mit der Zeit sind. Genau, aber wie gesagt, ihr könnt uns immer gerne schreiben, wenn ihr davon mehr erfahren möchtet. Wir können da viel tiefer reingehen.
Ich liebe das Thema, wie ja. ihr merkt.
Und zwar eben die Frage, hast du Angst, dass dein Partner sich verlieben könnte oder andersrum? Also, ja, dass du vielleicht dich... Oh.
Die Frage kam am Anfang auf jeden Fall auch sehr oft, als ich das erzählt habe, dass wir in einer offenen Beziehung sind. Und da, das waren ja auch Ängste, die du am Anfang hattest.
Mhm.
Und also grundsätzlich habe ich da erstmal gar keine Angst vor, weil wir halt auch den großen Vorteil oder das große Privileg haben, dass unsere Beziehung halt schon so lange, so innig und so stabil ist, dass da so schnell erstmal niemand rankommen kann.
Mhm.
Und vor allem, wir teilen unseren Alltag zusammen, wir leben zusammen und so. Also bevor sich da jemand von uns in eine andere Person verlieben könnte, müsste die ja auch erstmal so oft genug miteinander Zeit verbringen können. Also wir kriegen es gerade mal so unter einem Hut, dass wir uns mit der gleichen Person alle paar Monate mal treffen, weil wir halt auch Kontakt nicht nur mit einer anderen Person haben, sondern halt auch mit mehreren. Und dann die alle irgendwie zu treffen, neben Freundschaftstreffen und dann auch noch Dates miteinander. Ja, also das kriegt man irgendwie nur alle paar Monate hin. Und sich dann in eine Person zu verlieben, mit der man sich alle paar Monate mal trifft, ja, gegen eine Beziehung, die so eng ist und wo man halt wirklich so gut wie jeden Tag irgendwie Kontakt hat und so, finde ich, könnte man schon sachlich mal so überlegen, dass das halt, finde ich, also sehr schwierig ist, da, dass da sowas draus entstehen kann. Und meine Meinung ist auch eigentlich immer, dass Liebe, also dann sich zu verlieben und eine Beziehung einzugehen, ja auch eine Entscheidung einfach ist und den Schritt zu gehen. Und klar sagt man auch immer, wo die Liebe halt hinfliegt und so, aber durch die offene Beziehung kann ich jetzt zum Beispiel auch viel klarer trennen, was jetzt überhaupt ein Crush ist, was eine Verknalltheit ist oder was wirklich Liebe ist.
Und ja, das finde ich super interessant, ja, dass du das so klar für dich trennen kannst. So.
Ja,
und ich konnte das früher gar nicht.
Ja, ich habe auch letztens habe ich auch mit welchen drüber gesprochen. Da meinte die eine auch so, ja, und die ist im Ausland und die ist jetzt wieder in das Land zurück, weil sie so verknallt in ihn ist, bla bla bla. Und dann war für mich so, oder kam so eigentlich heraus, so ja, die wollen jetzt halt zusammen sein, weil sie halt so verknallt in ihn war. Und dann dachte ich in dem Moment auch direkt so, ah ja, voll interessant. sie ist jetzt voll verknallt in ihn und kennt ihn gar nicht so richtig, aber denkt halt schon so, ja, mit der Person will ich jetzt eine Beziehung haben und die verliebe ich mich. Und das ist ja auch eigentlich so der normale Prozess, dass man halt erstmal voll verknallt ist, zusammen ist und sich dann halt irgendwie verliebt. Aber für mich war ich halt so, okay, es könnte halt gerade sein, dass ich mit der einen Person eigentlich gerade auch solche Gefühle zu der Person habe, wie die, die gerade für ihn nochmal wieder zurück in das Land ist, um mit ihm eine Beziehung zu führen.
Was? Jetzt bin ich nicht mal mitgekommen.
Also, sagen wir, Lisa hat Marco kennengelernt in einem Land, war aber eigentlich gerade reisen, ist nach Italien und war vorher in Spanien und hat da Marco kennengelernt. Und dann war Lisa in Italien, hat gemerkt, sie hat sich in Marco total verknallt und ist wieder zurück nach Spanien, um mit ihm zusammen zu sein. Mhm. Aber da war, wusste ich schon, ja, okay, die kennen sich noch nicht so lange. Das ist halt eine, voll der Crush einfach gerade noch. Ja,
dieser krasse Fokus auf diesen Menschen, dass man so denkt, oh mein Gott, der ist so toll. Man idealisiert ja auch so krass am Anfang die Menschen.
Genau.
Wenn man die noch nicht so gut kennt und so, dann ist man ja auch so,
dann dachte ich,
oh, das ist der coolste Typ der Welt. Und in Wirklichkeit ist er ein ganz normaler Typ einfach. Aber wenn man dann so drin ist, dann denkt man sich auch, oh.
Und da dachte ich halt, okay, es könnte gerade sein, dass Lisa gerade die gleichen Gefühle für Marco hat, wie ich gerade zu einer anderen Freundschaft plus, mit der ich mich treffe.
Ach so, okay. Mhm.
Aber für mich halt ganz klar weiß, okay, ich bin halt gerade voll verknallt in die Person, aber ich weiß auch 100%, dass ich mich in die Person nicht verlieben werde, weil da, weiß ich nicht, man lebt halt so unterschiedliche Leben, weiß ich nicht, ob ich jetzt auch Lust hätte, mich darauf einzustellen, dann diese Eigenschaft irgendwie. Man hat, also ich habe mich ja auch schon so auf Timo eingestellt. Keine Ahnung.
Ja.
Also man fängt ja dann auch an, irgendwie so Kompromisse in einer Beziehung einzugehen und so zu merken, okay, was.
Wie und du bist nicht mehr so kompromissbereit, du hast keine neue Kompromisse zu
finden. Ja, ich glaube, ich hätte da einfach auch gar keine Lust, dann nochmal so viel Effort da reinzugeben. Ich weiß auch nicht,
du
kann das
alte nicht. Frau, du hast ja.
Also ich finde es auf jeden Fall mega spannend, wie gut ich das unterscheiden kann jetzt durch die offene Beziehung, wie sich Verknalltheit anfühlt und wie sich aber auch Liebe im Gegensatz anfühlt und wie safe ich mir da einfach dann noch sein kann. Okay, ich bin halt gerade verknallt und ich mag das auch, verknallt zu sein. Ich finde das irgendwie voll cool und ich finde das auch ein cooles Add-on in der offenen Beziehung, dass man jetzt zwischendurch auch dann immer noch mal so verknallt in jemanden ist.
Ich aber halt was einfach ich mir weiß, hier immer anhören muss, Leute, das ist aber.
Und ich mir da aber keine Sorgen machen muss. Genau, das ist das eine Thema. Aber das andere, zu Angst haben, sich zu verlieben, da hatte ich dann halt noch einen ganz hartnäckigen Kumpel, der dann gefragt hat, aber was ist jetzt, wenn du dich wirklich verliebst oder er sich wirklich verliebt und dann
es auch so ist,
dass er merkt, ich kann nicht in beiden Beziehungen sein, ich will mit der Person zusammen sein und bei uns nicht mehr und so. Das kann alles passieren, natürlich. Es ist eine super geringe Chance bei uns. Aber ja, wenn ich jetzt diese Antwort unbedingt beantworten muss, dann habe ich für mich auch beschlossen, okay, wenn es halt nur dieses Schwarz und Weiß gibt, es gäbe ja immer noch die Möglichkeit, auch eine Polyamore-Beziehung zu führen. Da bin ich auch offen für, sollte irgendwann mal irgendwie was so kommen. Also wir wissen, wir müssen da offen und ehrlich miteinander reden. Und wenn mehr Gefühle entstehen, dann spricht man darüber und dann gibt es immer noch die Möglichkeit für eine polyamore Beziehung. Aber sollte das der andere Part nicht wollen, dann ist es für mich auch so, mir ist das Wichtigste, dass Timo glücklich ist. Und wenn das ist, womit er halt glücklich ist, dann will ich ja auch das, dass er das macht. Und wenn das heißt, dass wir nicht mehr zusammen sind und er halt in einer anderen Beziehung ist, das ist natürlich mega hart. Aber ja, am Ende will ich ja auch, dass er halt glücklich ist. Und ich meine, wenn er damit dann unglücklich ist, dann funktioniert die Beziehung eh nicht mehr.
Also ich finde das super interessant, dass du dieses klare, getrennte, das ist ein Crush, das ist verknallt sein, das ist vielleicht eine Verliebtheit und das ist eine Liebe. Mhm. Und ich finde das, also ich denke, dass viele Menschen das gar nicht so wissen oder auseinanderhalten können. Weil das ist ja ganz oft dieses Ding, man ist mit einer Person zusammen, man ist frisch in einer Beziehung, die Schmetterlinge sind noch da, man ist so voll glücklich und alles möchte man mit dieser Person teilen. Und dann dauert es ein bisschen, vielleicht ein paar Monate, vielleicht aber auch ein paar Jahre, bis das dann so ein bisschen verfliegt und auf einmal ist dieses Feuer nicht mehr da. Und dann sagen ganz viele, oh, ich liebe die Person nicht mehr, ich muss mich jetzt trennen. Und da habe ich auch schon ganz oft gehört, dass das eben der Punkt ist, wo sich eben eine Verliebtheit in Liebe umwandelt, dass das eben, also ich habe irgendwo mal gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, dass Liebe sich warm hier anfühlt, im Herzen, und so eine Verliebtheit unten im Bauch, so ein Kribbeln eher ist.
Ja, und das finde ich ist eine gute Beschreibung. Ja,
und dass dieses Warme halt auch dieses Geborgene, dieses Zuhausegefühl ist. Und dass das halt dann die Liebe ist. Und dann, wenn man das Gefühl für die Person aber noch hat, dann liebt man die schon noch. Aber wenn du dieses Kribbeln oder dieses Aufgeregte nicht mehr hast, dann muss man sich keine Sorgen machen, weil das eigentlich nur diese Anfangsphase eben ist. Genau. Und das ist ja eigentlich die Phase, in der du dich dann halt immer mit deinen Beziehungspersonen befindest, oder?
Ja, mit den Freundschaftsplusen, ja. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Single wäre und diese Menschen kennengelernt hätte, dann hätte es total gut sein können, dass ich dann auch so den Quatsch hatte, dass ich dann dachte, oh, ich will jetzt mit der Person zusammen sein und so. Und dann wäre man vielleicht auch zusammengekommen. Das hätte ja alles irgendwie sein können. Also so von wegen, das hätte halt schon sein können, dass es auch potenzielle Partner eigentlich sind. Aber es kommt ja dann am Ende wieder drauf an, wie viel Kontakt und Energie man da reingibt. Und wenn man sich dann aber doch wieder jetzt wochenlang nicht sieht, weniger Kontakt hat und so, dann verfliegt halt diese Verknalltheit auch wieder. Und dann ist auch wieder, ist es wieder weg. Und dann verliebt man sich nicht ineinander. Also man kann das sogar irgendwie auch auf eine Art kontrollieren, sozusagen.
Mit dem, wenn ich die Person halt öfters sehe und gar nicht mehr sehe und so.
Ja, auch wenn man jetzt zum Beispiel Single ist und in jemanden verknallt ist und das aber gar nicht sein will oder so. Ich glaube, man könnte das dann kontrollieren, wenn man jetzt denkt, liebe ich die Person jetzt oder nicht, aber ich will eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man einfach ein paar Monate keinen Kontakt mehr hätte, dann...
Dann verfliegt das so ein bisschen, ja.
Also man muss sich dann auch wieder auf andere Menschen, glaube ich, konzentrieren. Ja. Aber
glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Ich denke mal so, wenn ich das immer höre, denke ich mal, wow, krass, okay, das ist irgendwie so richtig heftig, wenn ich sowas höre, dann denke ich mal, hä? Also es kann sein, dass es dieses
Soll ich dir was sagen?
Ja?
Ich glaube, bei Tim und mir war das so.
Echt? Oh mein Gott, wie süß!
Also ich weiß auch ganz genau den Moment. Das ist ja
hier eine viel zu kitschige Folge, oh mein Gott.
Also Liebe auf den ersten Blick ist ja schon auch krass, weil ich weiß nicht, ob man auf den ersten Blick wirklich wen lieben kann. Also jedenfalls nicht auf die Art, die wir es jetzt gerade besprechen. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und er in den Raum reinkam, es war auf Konfa-Freizeit und ich war so... Und das war bei und ihm
Licht um ihn, ja, wirklich Schein.
So. Ich habe es natürlich jetzt noch viel zu romantisiert in meinem Kopf, aber so Licht und Schein und er sah so gut aus und ich war irgendwie direkt so richtig, oh mein Gott, und ja, von Anfang an eigentlich verfallen und irgendwie da war, glaube ich, von Anfang an in mir drin auch so, ich will mit dem zusammen sein, ich muss mit dem zusammen sein, und es war bei mir auch so ganz früh schon in der Beziehung klar, dass er das ist und dass ich mit ihm für immer zusammen sein will.
Also ich sag euch was. Das habe ich damals auf Timos und Verenas Hochzeit in der Rede auch gesagt. Wenn Verena sich was vornimmt, dann passiert das auch. Das ist so krass, was du alles schon also herbei ersehnt hast und was dann alles in dein Leben getreten ist. Das finde ich immer so...
Ich finde vornehmen.
Als hättest du so eine Wahrsagerfähigkeit oder so. Das müssen wir echt mal alles auflisten, was du alles schon herbeigeführt hast.
Das stimmt, das wäre auch nochmal eine andere Folge. Aber ich finde vornehmen, das hört sich so an, so, okay,
ja, okay,
ich gehe jetzt auf eine Mission und finde jetzt einen Freund. Also, gibt es ja auch oft Mädels in jungen Jahren, die dann halt irgendwie so auf Mission gehen und sagen, hier, ich will mir jetzt irgendwie wen angeln.
Und dann ist man super enttäuscht, wenn es nicht funktioniert.
Ja, so war es bei mir ja nicht. Bei mir war es ja eher so, dass ich halt schon ganz früh immer die ganzen Beziehungen in den Filmen und Serien, die ich geguckt habe, angehimmelt habe und wusste, das will ich auch für mich. Ich werde auf jeden Fall mal so eine Beziehung haben. Und dann ist es bei mir halt schon so früh passiert.
Verena, du klingst gerade so, als wärst du so eine Figur, die aus so einem Disney-Film gesprungen ist und die jetzt uns normalen Menschen erklären möchte, wie die Liebe funktioniert. Das ist viel zu frech. Das ist so gemein.
Deswegen denke ich ja auch manchmal, wenn andere so fragen, so, ja, wie geht das? Und Beziehung, bla. Ich denke immer so, ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Person dafür bin, weil ich jetzt nicht so viele Erfahrungen von Beziehungen habe. Das Einzige, was ich sagen kann, ist Kommunikation.
Ja. Gefühle aussprechen. Das kann ich auch bestätigen. Ja. Also Kommunikation, auch wenn es weh tut und auch wenn es sehr schwierig ist.
Ist das Wichtigste.
Ja.
Und vor allem, wenn man in allen Beziehungen, aber wenn du nicht monogam lebst, dann geht das nicht anders. Musst du. Du musst deine Gefühle immer mitteilen.
Ja. Und auch gerade, wenn es so schwierige Sachen sind wie, oh, ich glaube, ich habe einen Crush. Und man kann halt einfach, das ist das Ding, und da kann ich bin, das habe ich hier noch gar nicht erzählt in dieser Folge, aber ich bin in einer monogamen Beziehung.
Stimmt, ja, das habe ich gesagt.
Ich kann nichts zu diesen Dates und Situationen erzählen. Und ich kriege das halt immer mit von Verena und denke auch immer so, ach krass, und das hört sich auch immer so cool an. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, könnte ich das? Und ich bin mir mit dieser Eifersucht, das ist noch so ein Riesenthema, wo ich immer denke, oh, ich wüsste nicht, ob ich das könnte, ich sitze alleine zu Hause auf dem Sofa und weiß, dass mein Freund gerade ein Date hat oder so. Ich glaube, das wäre für mich so ein richtiger Mindfuck. Und das ist aber ein Ding, wo ich so denke, wenn man aber so eine gleichberechtigte Beziehung hat, wo halt beide gerade eine Person haben, die sie gerade daten, und man hat eben die Option, ja gut, dann bin ich halt morgen auf ein Date oder so, dass man das vielleicht dadurch wieder ein bisschen ausgleichen kann, keine Ahnung.
Halt, also es sollte auf jeden Fall nicht in so ein Wettbewerbsgefühl reinkommen oder irgendwie so, dann, wenn du heute bist, dann mache ich das halt morgen oder so.
Nee, aber ich meine nur, dass das vielleicht helfen kann, dass man weiß, ich gönne der Person das, weil ich habe diese Erfahrung ja auch.
Weißt das du? Macht es auf jeden Fall leichter, wenn oder uns hat es das leichter gemacht, wenn eine Balance da ist. Also es ist ja auch, können wir dann auch in dem nächsten Teil nochmal mehr drüber sprechen, aber es ist ja eh klar, dass Frauen einfach es viel leichter haben, wenn man jetzt vor allem Dating-Plattformen öffnet, wen zu finden als Männer. Vor allem, wenn man dann auch nochmal angibt, ich bin in einer offenen Beziehung. Und das war bei uns zwischenzeitlich auch ein Thema, dass es da Gleichgewicht gibt und da.
Ja, das besprechen wir alles dann noch in einer weiteren Folge.
Das fühlt sich auf jeden Fall auch dann besser an.
Ja, ich wollte nur sagen, dass dadurch, dass ich bin in einer monogamen Beziehung und bei uns ist es halt so, dass wir uns beide schon den Freiraum lassen zu flirten. Also kommunikativ zu flirten, ohne dass da mehr ist und so. Wobei ich irgendwie denke, hey, knutschen, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich da gar nicht so viel dagegen, wenn er das machen würde, keine Ahnung.
Ich habe mich noch nicht sagen, so wo du intensiv meintest,
beschäftigt, aber
Eifersucht und ich weiß nicht, ob ich das könnte, dass er was mit wem anders hätte. Das war eigentlich mein erster Gedanke direkt, das konnte ich dann nicht mehr einbringen. Wenn man da jetzt so oft drüber nachdenkt und denkt, oh, eigentlich würde ich ja gerne, aber ich könnte das nicht, wenn er, ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass man es einfach ausprobieren muss, weil am Anfang ist es immer hart. Das war am Anfang bei uns, hat sich das auch nicht so cool angefühlt, aber man musste dann, man musste das dann einfach mal ausprobieren und gucken und das wurde dann immer besser. Also,
ja. Ich meine nur, was ich sagen wollte, dadurch, dass ich in einer monogamen Beziehung bin und halt dieses Flirten ist okay und mal schauen, aber das kann ich ja eh nicht, da bin ich ja schon direkt gehandicapt, weil ich so. Vor ein paar Folgen haben wir darüber gesprochen, das Augenkontakt zu halten und so. Aber es macht halt super viel Spaß, mit Verena darüber zu sprechen, wie es bei ihr gerade ist und halt auch dann abends zusammen rauszugehen, um mal zu schauen und so. Und auch wenn ich jetzt keine Person suche, mit der ich intim werde oder so, macht es trotzdem Spaß, halt diese Begegnung mal zu schauen, würde da irgendwie was gehen oder was auch immer.
Ja, schon und alleine das ist
genau, ja irgendwie auch interessant. Genau, und das ist halt schon voll cool. Und ich finde auch, wenn ich eine Person attraktiv finde, ich schäme mich nicht dafür oder so. Das hätte ich früher halt voll gemacht, sondern mittlerweile verstehe ich einfach, weil du das ja schon oft erzählt hast. Ah, okay, das ist jetzt einfach nur eine Person, die ich einfach super anziehend finde und das ist einfach normal so, weil ich ein Mensch bin und ich bin eine Frau und ich bin heterosexuell und finde diesen Mann jetzt attraktiv und das ist in Ordnung und das darf auch so sein und das muss ich jetzt nicht verteufeln, sondern ich kann da dann offen mit umgehen und so. Und das finde ich halt, ist schon ein Riesenmehrwert, alleine diesen Fakt schon zu haben. Und das dann eben aber auch, wenn wir wegen Kommunikation, das dann in der Beziehung auch ansprechen zu können und zu sagen, ja, ich finde gerade jemanden ganz schön attraktiv. Und dann nicht zu sagen, ah, wie kannst du nur oder so, sondern einfach dieses Verständnis sozusagen, ah, interessant, ja, okay. So, dass man das einfach mal hinnehmen kann und so. Ja. Und das ist halt auch schon nicht selbstverständlich, sondern das ist, glaube ich, auch schon bei vielen Personen ein Punkt, der erstmal erarbeitet werden müsste.
Voll. Also ich weiß auch, ich habe mich auch ganz lange nicht getraut, irgendwem überhaupt zu sagen, dass ich irgendwie andere Leute attraktiv finde oder so, wenn es jetzt bei Schauspieler drum geht, so, oh, der ist ja heiß, ne?
Ja, da darf man es ja wieder, ne?
Aber ich habe mich das noch nicht mal getraut. Also das, schon alleine das war für mich total unangenehm. Das musste ich richtig lernen, das irgendwie auch zu sagen, auch so unter uns Mädels, wenn man darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, irgendwie war mir das super unangenehm.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Ding, dass sich das so entwickelt hat, dadurch, dass wir schon so lange zusammen sind, dass für mich schon immer das so in mir war, andere Menschen, nein, yeah. Tunnelblick, ich habe einen Freund, nein.
Genau.
Und deswegen habe ich mich noch nicht mal getraut, das zu sagen.
Es ist bei mir genauso.
Also aber ihr habt ja untereinander schon auch eigentlich immer, wenn ihr mal was geguckt habt und so, dann gegenseitig gesagt, wen ihr so attraktiv findet. Das haben wir zum Beispiel auch nie gemacht.
Aber ja, okay, aber ich glaube, das kam auch von meinem Partner her und der hat dann immer so gesagt, hä, den da hinten, da hinten in dieser Filmszene, siehst du den da? Auf den stehst du doch, oder? Und das waren immer so Typen, die ich überhaupt nicht attraktiv fand. Dann dachte ich mir, nein.
Das finde ich auch
richtig spannend. Und er dachte dann immer so, hä, du lügst und so. Weil er dachte, hä, der ist richtig hot. Warum findest du den nicht hot? So, ja. Und ich dann so, nee. Weil wenn die zu perfekt sind, so, dann finde ich die nicht mehr schön. Also dann sind die nicht für mich interessant. So.
Ja,
und dann,
verstehe ich total.
Bei mir muss der irgendwie noch so eine natürliche, weiß ich nicht, die Persönlichkeit noch da durchkommen und nicht irgendwie hinter irgendeiner Fassade.
Ich finde, das verstecken. Ist eh so das Ding, so zu raten, wen die andere Person jetzt interessant findet. Irgendwie ist man nie auf dem richtigen
Dampfer. Genau, und dann sage ich ihnen immer, ja, die Person würde ich ganz interessant finden. Und dann denke ich, hä?
Wobei so Timo witzig. Mittlerweile, glaube ich, weiß, welche Frauen ich so attraktiv finde, weil ich dann auch öfters, oh, die finde ich ja heiß. Weil ich dann so denke, die könnte ihm auch gefallen und dann ist aber so, nee, finde ich nicht, aber habe ich mir schon gedacht, dass du die auch attraktiv findest.
Ja, witzig, ja. Ich kann aber den Geschmack von meinem Freund auch einmal ganz gut eingrenzen und er hat da auch so ein paar Favorite Actresses, wie auch immer. Oh Gott, ich sollte aufhören, Englisch zu sprechen. Er hat so ein paar Favoriten, Schauspielerinnen, die er ganz gut findet und dann denke ich immer, er will dann unbedingt irgendeinen Film gucken und dann sage ich, ah ja, er spielt Florence Pugh mit und dann sagt er, ja, dann weiß ich schon Bescheid. Und da muss ich sagen, da kickt schon langsam so ein bisschen meine Eifersucht, weil ich dann immer so denke, was hat die denn, was ich nicht habe?
Okay.
Das ist ein Riesenpunkt.
Das darf man gar nicht anfangen zu denken.
Genau, aber da können wir gerne in der nächsten Folge drüber sprechen, denn ich moderiere das Ganze jetzt hier ab.
Okay, Cliffhanger. Ja, aber auch nochmal. Ich wollte zum Schluss nochmal auf eine Sache eingehen, das fand ich nämlich ganz witzig. Wer noch nicht die neueste Folge oder die Folge davor von Two Strangers gehört hat, wo Milena über ihre schlimmsten Dating-Erfahrungen spricht. Ich finde das so passend zu unserer Folge. Deswegen würde ich das nochmal ansprechen. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ja, passend jetzt zu unserer Folge. Könnt ihr mal bei den beiden Mädels reinhören und euch Milenas schlimmsten Dates anhören. Das war ja auf jeden Fall sehr unterhaltsam und auch crazy, was sie da so für Dates gehabt hat. Also dazu kann ich nur sagen, ich hatte bis jetzt eigentlich nur gute Dates.
Ja, wir wissen ja, Verena ist eine Disney-Königin. Nein, das ist auch fies. Tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht sagen.
Ja, aber Milena zum Beispiel auch,
dass du perfekt
bist. Es gibt auch total viele und da gehört Milena auch dazu, die sagen, die finden Schreiben, das ist so nervig und Zeitverschwendung. Lieber einmal kurz treffen, gucken, ob es passt und wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich denke mir, bevor ich jetzt die Zeit verschwende,
einen Termin zu suchen.
Ja, Termin zu suchen, mich mit der Person zu treffen. Dahin
zu fahren.
Ja,
überlegen, mich da was ich anziehe.
Emotional darauf einzustellen, was weiß ich alles. Dann gebe ich lieber Zeit dafür, dass ich zwischendurch immer mal wieder hier ein paar Minuten, da ein paar Minuten einfach mit der Person schreibe und herausfinde, wie die so ist und ob es vibet und so. Und wenn ich mich dann halt beim Schreiben irgendwie schon ganz gut fühle und merke, okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Themen, über die wir sprechen können, dann fühle ich mich auch sicher genug, mich mit der Person zu treffen, weil das ist auch echt ein Thema, was ich noch gelernt hatte, mich mit fremden Personen zu treffen, einfach so. Also,
ja, stimmt, ne? Das ist ja auch schon ein Riesending, das könnte ich schon gar nicht, wenn es überhaupt um Freundschaft, da fällt es mir so schwer, wir haben so eine Freundesgruppe, die sich über XYZ kennengelernt hat, wie auch immer. Und ich kenne die Leute halt noch nicht, privat. Also wir haben uns eine Chatgruppe erstellt und dann hat man geschrieben und wer ist man und so. Und ich habe die Person noch nie zuvor gesehen. Und es fällt mir unfassbar schwer, zu so einem Treffen hinzugehen, weil ich so denke, ich kenne die alle nicht, ich weiß es nicht. Will ich da bleiben? Was ist, wenn es mir nicht gefällt und so? Und ja, das ist so, so schwierig.
Das kann ich auch gar nicht. Also das war schon auch Social Anxiety-mäßig für mich echt ein Learning.
Ja.
Also richtig gut, vor allem jetzt dann auch nach der Corona-Pandemie war das eigentlich super, dass ich dann auf Dates gegangen bin und dadurch irgendwie gelernt habe, okay, ich habe jetzt hier Treffen mit fremden Menschen. Aber deswegen könnte ich auf gar keinen Fall nur so kurz mit jemandem schreiben und sagen, ach, jetzt schnell treffen und gucken, wie es läuft. Nee, das geht bei mir in meinem Kopf gar nicht. Lieber vorher schon genug geschrieben haben, merken, okay, hier ist ein Vibe.
Und dadurch hat ja Milena auch schon einen raussortiert, als sie ein bisschen länger geschrieben hat.
Genau, und deswegen hat sie halt auch schlechte Dating-Erfahrungen und ich nicht, weil ich halt vorher schon ganz gut eingrenzen konnte.
Und immer einen öffentlichen Raum treffen, Leute, super wichtig.
Ja.
Und nicht sofort One-Night-Stand und
auf
so, wenn man die Leute
noch
nicht kennt.
Immer erstmal spazieren gehen oder
da
essen
ganz
gehen.
Gruselige Storys
zu. Also seid da vorsichtig auf jeden Fall. Das ist auch echt wichtig. Und wer jetzt noch, auch noch ganz kurz passend dazu, wer Schwierigkeiten beim Daten hat oder denkt, dass man immer wieder an ähnliche, vielleicht auch eher toxische Menschen herankommt, habe ich letztens auch noch eine coole Podcast-Folge gehört, die jetzt nicht alle Fragen beantwortet, aber es ist vielleicht ja für die Person nochmal ganz interessant. Kann sich auch nochmal eine Folge von Ist das normal? Von Zeit Online anhören. Da muss ich jetzt ganz kurz einmal gucken, wie die heißt. Ohne Standards zu daten ist wie hungrig einkaufen gehen. So heißt die Folge. Können wir auch nochmal verlinken. Fand ich aber auch sehr interessant.
Sehr interessant, ja.
Genau, zu dem Thema. Ja. Das wollte ich nochmal kurz am Ende einschieben.
Okay, es ist jetzt ein bisschen durcheinander gewesen, aber ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen und jetzt sind vielleicht ganz viele Sachen, die ihr gerne noch ergänzen möchtet, wo ihr Fragen stellen möchtet, wo wir noch tiefer reingehen sollen, welche Themengebiete euch noch mehr interessieren. Wir können wirklich noch viel tiefer eintauchen. Das war jetzt wirklich nur Kratzen an der allerobersten Fläche. Eine Stunde ist einfach echt nicht viel Zeit. Deswegen stellt uns die gerne und dann können wir vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, vielleicht auch übernächste Folge, müssen wir mal sehen. Aber in
ich habe ja auch schon stundenlang einfach mit diesem Thema mit dir drüber gesprochen, mit einem Kumpel. Wir waren irgendwie 3 Stunden spazieren und haben nur über das Thema gesprochen. Also
ja.
Ja.
Genau, also wir gehen da gerne nochmal tiefer rein. Stellt uns gerne Fragen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns bei Instagram Direktnachrichten schreiben. Ihr könnt uns Kommentare schreiben. Ihr könnt uns bei Spotify einen Kommentar schreiben. Bei YouTube könnt ihr uns einen Kommentar überall,
wo wir YouTube sind. Schaut mal bei YouTube rein.
Genau, und Links, Infos und die Kontaktdaten findet ihr alles in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes. Schaut da gerne rein.
Genau, ja. Ich glaube, in den folgenden Folgen werde ich dann auch noch mal mehr auf
jetzt, wo auch der Frühling kommt,
Verlinkungen und Futter, wo ihr noch so reinhören könnt, eingehen. Aber ist ja auch gut, wenn das so nach und nach einträufelt. Dann ist man nicht so überfordert. Was höre ich jetzt?
Genau. Ja, wir begleiten euch jetzt durch den Frühling und machen euch date ready.
Genau.
Okay, dann habt noch eine schöne Zeit und bis demnächst. Tschüss.
Bis in einer Woche. Ciao.
Und empfehlt uns weiter.